Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Heute zum Thema Bildrechte, Fotos und Lizenzen in der Praxis. An meiner Seite sind heute Lisa und Isabel, die mal wieder gebacken hat. Nicht gut für mein Fitnessprogramm.
Entschuldigung.
Lisa arbeitet ebenfalls bei uns im Team Datenschutz und Recht und hat erst vor kurzem ihre schriftlichen Prüfungen des ersten Staatsexamens abgeschlossen. Das Ergebnis steht noch aus, aber wir sind da sehr zuversichtlich bei ihr.
Ja, herzlichen Dank, liebe Barbara. May the odds be my favor.
Ja, das Thema passt ja auch super. Ich habe nämlich gestern im E-Mail-Postfach gesehen, dass er uns ein Kunde angeschrieben hat, weil er Post von Anwälten bekommen hat. Er hat auf seiner Homepage wohl eine Einladung zum Grünkohlessen mit einem Foto von einem Grünkohlgericht aus dem Internet versehen und soll jetzt Schadensersatz zahlen, die Anwaltskosten und soll noch eine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Ist das richtig, Barbara?
Ja, denn hier wurde ein fremdes Bild, eben das Grünkohlgericht, aus dem Internet genommen, weil es eben thematisch zu der Einladung zum Grünkohlessen gepasst hat. Leider passiert das wirklich sehr, sehr häufig. Man braucht Bilder, das sind Eyecatcher, eben um so einen langweiligen Text wie eine Einladung zum Grünkohlessen irgendwie ein bisschen pfiffiger zu machen, denn ohne das wäre das eben, ja, langweilig.
Genau, und häufig sucht man hierzu gerade diese Bilder im Internet und vergisst dabei schon mal die Recherche über diesen Urheber und auch gegebenenfalls über die Lizenzen. Und das kann, wie man ja gerade gesehen hat, natürlich fatale Folgen haben.
Ja, das hat eigentlich immer mehr fatale Folgen, denn immer mehr Fotografen und Bildagenturen beauftragen wirklich auf Urheberrechts- und Lizenzverstöße spezialisierte Rechtsanwälte. Und die machen dann natürlich ihren Job und unrechtmäßig verwendetes Bildmaterial wird abgemahnt. Ja, und da reicht es wirklich schon aus, wenn man das einmalig macht. Also viele sagen ja, es habe ich aber nur einmal gemacht und ich bin noch nicht gewerblich tätig, aber da gibt es keine Entschuldigung für.
Ja, Unwissenheit schützt vor Folgen nicht, ne? Also was muss ich denn jetzt nun beachten, wenn ich Bilder verwenden möchte?
Wenn du Bilder verwenden möchtest, musst du in allererster Linie immer darauf achten, vor der Veröffentlichung die Erlaubnis des Fotografen bzw. des Urhebers inne zu haben. Das heißt, dass du dieses Bild auch für deine Zwecke oder für seine Zwecke verwenden darfst. Das nennt man dann natürlich Bildlizenz.
Richtig, Lisa. Bildmaterial ist eben nicht frei verfügbar. Da gibt es eben das Urheberrecht des Erstellers und praktisch sind wirklich alle Fotografien, Grafiken oder Texte urheberrechtlich geschützt. Und wenn man die eben nutzen möchte, muss man eine Lizenz haben, quasi wie als ob man einkaufen geht. Ja, die Fotografen wollen eben auch von irgendwas leben. Und manche sagen ja, wieso, das ist doch hier nur ein Selfie gewesen in der Hotelbar, was ich da gemacht habe. Nein, eigentlich alles ist mittlerweile ein Werk und urheberrechtlich geschützt. Das passiert auch ganz automatisch, das muss man nicht anmelden oder irgendwo eintragen lassen. Und was manche auch nicht bedenken ist, dass dieses Recht eben ein ganzes Leben lang besteht. Und der Fotograf, also du, wenn du ein Bild machst, legst eben fest, willst du das Werk vervielfältigen, also das Foto, soll es öffentlich verbreitet werden, willst du das ausstellen? Ja, und zu dem Vervielfältigen und öffentlich Verbreiten zählt eben auch einfach nur das Hochladen des Fotos in sozialen Medien.
Wirklich? Also das gilt auch für Schnappschüsse?
Ja, natürlich gilt das auch für Schnappschüsse. Auch diese haben natürlich Urheberschutz. Und auch Hobbyfotografen möchten natürlich gerne wissen, wer Bilder nutzt und wofür diese Bilder dann auch genutzt werden. Denn es sind nicht nur Profis, die davon leben.
Okay. Sag mal, ich kann doch aber Fotos aus öffentlichen Portalen wie zum Beispiel Flickr oder so gefahrlos nutzen, oder? Dafür sind die doch da, dass ich die nutzen kann.
Ja, also Isabel, umsonst gibt's nichts, oder? Meine Mutter hat früher immer gesagt, billig kauft zweimal. Das sind so Sprichwörter, die mir da wirklich zu einfallen. Also auch bei diesen öffentlichen Portalen und diesen kostenlosen Portalen, da wäre ich wirklich super, super vorsichtig. Denn die bieten keine Gewähr dafür, dass tatsächlich derjenige, der das Foto da auch hochgeladen hat in dieses Portal, was du da nutzen möchtest, dass der auch der Urheber auch oder der Fotograf ist. Weil jeder kann ja dieses Portal nutzen und da irgendwas hochladen. Und selbst wenn du denkst, du bist im guten Glauben, weil du nutzt ja das Portal und gehst davon aus, nee, im Urheberrecht gibt es keinen guten Glauben. Das heißt, du kannst dann trotzdem noch abgemahnt werden, wenn du das Foto in dein Portal oder irgendwo einstellst.
Okay, und was ist jetzt mit diesen Creative Commons Lizenzen? Also das macht doch die Wikipedia, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man, wenn man eine Creative Commons Lizenz verwendet, dass man die Bilder dann halt einfach nutzen kann.
Also Creative Commons ist eine gemeinnützige Organisation, die verschiedene Standardlizenzen veröffentlicht, mit denen dann wiederum der Urheber der Öffentlichkeit auf einfache Weise Nutzungsrechte an seinen Werken einräumen kann. Creative Commons ist daher ja nicht der Name einer Lizenz. Die verschiedenen Lizenzen von Creative Commons weisen auch große Unterschiede auf. Einige CC-Lizenzen schränken beispielsweise die Nutzung relativ stark ein. Deshalb muss man dann auch genau auf die Kurzform der Lizenzen achten. Zum Beispiel BY, NC, ND, SA. Und diese Kurzformen können auch noch verbunden werden.
Ja, aber das große Problem ist, was ich eben ja schon sagte, auch diese Lizenzen bieten keine Gewähr dafür, dass das alles richtig gemacht worden ist. Denn weiß ich, wie derjenige die Lizenz da hochgeladen hat? Hat er die überhaupt verstanden? Weil selbst wir, die uns damit beschäftigen, ist es ja manchmal schwer, diese einzelnen Lizenzen auseinanderzuhalten. Und ja, ich sage immer so eine Faustformel, je schöner und perfekter ein Bild ist, desto eher sollte man wirklich vorsichtig walten lassen. Denn warum sollte einer, der ein super tolles, perfektes Bild macht, das auch kostenlos zur Verfügung stellen?
Also ich habe eben schon die Augen so ein bisschen zusammengekniffen. Ich finde das mit den Lizenzen echt schwierig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es ja jetzt noch ganz unterschiedliche Varianten von Lizenzen, die man dann noch verknüpfen kann. Also schon ein bisschen.
Ja, genau, das stimmt. Das hast du richtig verstanden. Es gibt leider nicht nur die eine Lizenz. Der Umfang einer Lizenz ist nämlich sehr genau geregelt. So kann zum Beispiel auch die Verwendung des Bildes zeitlich beschränkt sein oder aber die Verwendung nur zu einer bestimmten Pixelgröße zulässig sein. Auch die Entscheidung, ob das Bild letztendlich auf einer Website oder in einem Printprodukt, das lokal, regional, bundesweit oder auch vielleicht weltweit verteilt wird, sowie auch die Höhe der Auflage, beeinflusst natürlich den Preis der Lizenz erheblich.
Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Keine Bilder ohne Lizenz. Wenn ich eine Lizenz habe, dann darf ich das Bild nur so verwenden, wie es in der Lizenz drinsteht. Und was nichts kostet, ist nichts. Also lieber vorsichtig sein und nochmal nachhaken. Jetzt aber nochmal eine andere Frage. Man sieht ja oft in Zeitungen und Zeitschriften unter den Bildern den Namen des Fotografen oder der Bildagentur.
Ja, das ist richtig. Das liegt einfach daran, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, dass man den Namen des Fotografen oder Urhebers eben auch nennt. Und wenn du das vergisst, dann kann das auch eine Abmahnung haben, zur Folge haben.
Ja, auch wenn man eigentlich die richtige Lizenz zur Verwendung des Bildes gekauft hat. Nur manchmal verzichten dann die Fotografen selbst darauf, dass ihr Name dann auch genannt wird.
Ja, aber das würde ich wirklich zur Sicherheit schriftlich vereinbaren.
Ja.
Okay, also ich habe jetzt aber auch schon gesehen, dass manche den Namen nicht unter das Foto schreiben, sondern da dann einfach nur hinschreiben, siehe Bildquellennachweis, und dann haben sie dann nochmal irgendwie am Ende der Zeitschrift oder so eine extra Rubrik und da steht das dann alles drin. Das ist auch richtig?
Ja, in der Regel ist das richtig. Ich würde aber hier auch noch mal genau in den Lizenzbedingungen nachlesen, wo diese Urheberrechtsbezeichnung sein soll. Denn manchmal wird das da noch mal genau explizit erklärt, wo das sein muss. Und dann ist natürlich wichtig, dass ich auch das richtige Bild mit dem Bildquellennachweis versehe und da keine Fehler mache.
Okay, also wie genau muss diese Urheberrechtskennung aussehen? Gibt es da eine feste Regel, an die man sich halten kann?
Ja, leider natürlich nein.
Super.
Ja, die Bildagenturen regeln das, wie Barbara eben schon so treffend formuliert hat, meist in ihren eigenen Lizenzbedingungen. Und das kann durchaus auch unterschiedlich sein. So sieht sie bei Getty Image beispielsweise ganz anders aus als bei Adobe Stock. Und bei pixelio.de ist beispielsweise dann zwingend, ein Backlink auf pixelio.de zu setzen.
Okay, das klingt ganz schön kompliziert. Also ich glaube nicht, dass sich so viele Nutzer der Bilddatenbanken die Lizenzbedingungen richtig durchlesen. Also ich habe nicht mal dran gedacht, irgendwie zu schauen, ob es da überhaupt Lizenzbedingungen gibt.
Ja, da hast du wahrscheinlich wirklich recht. Und deswegen gibt es auch gerade im Moment ganz viele Rechtsverletzungen und die sind in Teilen richtig teuer.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich so eine Lizenzbedingung lese?
Ja, naja, die gängigen Lizenzbedingungen der Bildagenturen sehen zum Beispiel gar kein Recht zur Unterlizenzierung vor. Die schränkt dann die Nutzung durch Dritte, zum Beispiel in Webbaukastensystemen, aber auch für Werbeagenturen ein. Das ist letzten Endes auch der Grund, warum viele Fotos von Bildagenturen nicht auf Social-Media-Plattformen verwendet werden dürfen. Denn für die Nutzung der Bilder auf eben solchen Plattformen ist es auch notwendig, den Plattformbetreibern ein uneingeschränktes Nutzungsrecht auch an den Fotos einzuräumen. Wenn jetzt die Bildagentur die Social-Media-Nutzung zulassen, wird die Lizenz ja, in Teilen auch wieder richtig teuer.
Okay, also angenommen, ich habe jetzt ein Foto für meine Homepage erworben. Dann darf ich doch alles damit machen. Zuschneiden, Filter drüberlegen, was einfügen oder so. Richtig?
Nein, 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 das wäre doch viel zu einfach. Also auch Bearbeitung und Umgestaltung von Bildern darf ich natürlich nur mit der Einwilligung der Urheber machen. Auch das kann in den einzelnen Lizenzbedingungen von so Bildagenturen oder von den Fotografen auch unterschiedlich geregelt sein. Deshalb wirklich bitte, bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen ganz sorgfältig durch. Und wenn die Nutzung dort nicht ausdrücklich vereinbart ist, verzichten Sie entweder auf die Verwendung oder auf diese Nutzung oder man fragt eben einfach nochmal beim Lizenzgeber, beim Fotografen nach.
Ja, und wenn erst halt einmal diese Abmahnung da ist und die Schadensersatzforderungen auch gestellt worden sind, ist es dann auch leider zu spät. Die Kosten können dann, ja, wie schon bereits erwähnt, ganz schön hoch sein.
Okay, aber sag mal, muss der Urheber vorher abmahnen oder kann er direkt Klage bei Gericht einreichen?
Ja, da sagt der Gesetzgeber tatsächlich, du musst vorher erstmal abmahnen, bevor du eine Klage einreichst, denn wirklich die Urheberrechtsprozesse, das ist ja manchmal ganz schön teuer. Und mit der Abmahnung soll dir wirklich Gelegenheit gegeben werden, deinen Rechtsverstoß erstmal anzuerkennen und irgendwie soll dadurch auch versucht werden, dann die Angelegenheit kostengünstiger aus der Welt zu schaffen.
Und jetzt mal so unter uns, wie hoch sind die Kosten für so eine Abmahnung?
Nee. Da ist ja der Schadensersatz dafür da. Der bestimmt sich dann nach dem angemessenen Entgelt und in der Regel wird das angemessene Entgelt dann aus den Tarifen der Verwertungsgesellschaft Bildkunst, den Preislisten der eigenen Bilderdatenbanken oder eben halt der Bildhonorarübersicht der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing, Kurzform MFM, dann auch ermittelt.
Und jetzt am Praxisbeispiel, wie hoch war das jetzt beim Grünkohl?
Ach du, hätte ich mal geguckt in die Tabelle von MFM, wäre die Grundlizenz für dieses einfache Grünkohlbild, also Grünkohlgerichtbild gewesen, 58 Euro. Das ist also wirklich nicht viel. Es wären so 6 Monate, die ich das hätte nutzen können für redaktionelle Online-Zwecke.
Das geht ja auch wirklich voll. Also warum beklagen sich dann so viele, dass das so teuer ist?
Ja, ja, das, was wir eben schon mal erklärt hatten, ich war ja noch gar nicht fertig. Die haben zwar das Bild gekauft, 58 Euro, hätten das Bild kaufen müssen für 58 Euro, jetzt haben die aber den Bildquellennachweis vergessen. Also die haben den Urheber nicht genannt unter dem Bild. Und dann verdoppelt sich das Ganze und das macht dann den Betrag von 116 Euro. Juristen können nicht rechnen.
Damit ist das aber lang noch nicht gegessen. Der Fotograf hat ja schließlich auch noch einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Und diese Kosten darfst du dann auch nochmal ersetzen.
Okay, aber die können ja nicht so hoch sein bei 116 Euro Schadensersatz, oder?
Ach Isabel, da unterschätzt du wirklich meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Denn die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Gegenstandswert und dem Arbeitsaufwand der Sache. Und das mit dem Gegenstandswert, das ist jetzt so eine Sache, da gibt es sowas wie ein Unterlassungsinteresse. Und das Unterlassungsinteresse ist hier nicht die 116 Euro, sondern da gibt es wirklich ständige Rechtsprechung von Landgerichten dazu und die sagen, okay, wenn ich ein Bild im Internet verwende, dann ist der Gegenstandswert, kann der bis zu 15.000 Euro sein. Und bei einer redaktionellen Nutzung wird in der Regel von den Gerichten ein Gegenstandswert in Höhe von 6.000 Euro für angemessen angesehen.
Ja, somit errechnen sich letzten Endes die Rechtsanwaltsgebühren aus dem Gegenstandswert von 6.000 Euro und dem Schadensersatz dann von 116 Euro.
Das heißt, jetzt macht es nicht so spannend, wie hoch waren die Gebühren?
Ja, willst du raten oder soll ich sagen?
Nee, sag mal.
Sag mal, okay. Also die Gebühren für den Rechtsanwalt, die waren hier wirklich 634 Euro plus diese läppischen 116 Euro, da kommen wir dann fast auf 750 Euro. Und wenn der Kunde dann auch noch einen eigenen Anwalt eingeschaltet hätte, ja, dann kämen diese Kosten von dem Anwalt auch noch hinzu.
Moment, also es ging mir jetzt ein bisschen schnell. Wie kommen wir jetzt von den 6.000 irgendwas zu 634 Euro?
Ja, das ist auch wirklich super schwer zu verstehen. Das hat was damit zu tun mit der Bezahlung von Rechtsanwälten, denn die bestimmt sich in Deutschland nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Das soll eigentlich dazu dienen, dass die Kosten, wenn ich einen Rechtsanwalt einschalte, auch wirklich transparent sind. Ja, und dieses Rechtsanwaltsvergütungsgesetz besteht aus einem Gesetzestext und dann gibt es da auch noch ein Vergütungsverzeichnis. Du nimmst also den Gegenstandswert, schaust in das Verzeichnis und kannst dann die Gebühr errechnen. Hinzu kommt dann hinterher noch ein Faktor,
ist
der
okay.
Sich auch
recht, recht. Also ich glaube, das bringt mir jetzt nicht wirklich viel zur Transparenz, also es klingt sehr kompliziert. Aber Fakt ist, dass die ordentliche Lizenzierung des Bildes, mit einem korrekten Bildquellennachweis natürlich, nur 58 Euro gekostet hätte und man jetzt im Nachgang fast 700 Euro mehr zahlt. Das ist ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen.
Ja, die Hörer unseres Podcasts können also fast 700 Euro sparen, weil sie zukünftig dann alles richtig machen.
Ja, oder noch mehr. Das heißt, wenn sie zukünftig ein Schreiben von einem Anwalt bekommen, weil sie eben so etwas gemacht haben, nicht ignorieren, nicht einfach weglegen, denn dann kann man wirklich Klage einreichen und dann sind wir ganz schnell bei mehreren tausend Euro, die das gekostet hätte.
Das wird ja immer teurer. Okay, also läuft urheberrechtlicher Schutz nicht auch mal ab, dass man das auch mal gegessen hat?
Ja, ja. Also die Schutzfrist endet 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers von Fotos, Grafiken oder auch Texten oder so. Und bei einfachen Schnappschüssen beispielsweise beträgt die Schutzfrist nur in Anführungsstrichen 50 Jahre ab der Aufnahme.
Ja, ganz schön lang.
Das bedeutet dann letzten Endes, dass alte Werke gemeinfrei sind. Aber Vorsicht! Wenn ein Fotograf nämlich zum Beispiel das Gemälde eines Künstlers fotografiert, dann ist seine Fotografie wiederum rechtlich geschützt. Unabhängig davon, dass der Künstler das Gemälde seit über 70 Jahren tot ist.
Aber wie kann denn ein Toter von seinem Urheberrecht Gebrauch machen? Achso, ja, sorry, Barbara, ist mir noch eingefallen, die Erben, ist ja klar. Das ist wahrscheinlich auch etwas, das einfach vererbt wird, richtig?
Ja. Da hast du natürlich vollkommen recht. Denn die Erben, die setzen hier dann das Urheberrecht durch. Aber neben dem Urheberrechten muss man bei Fotos auch noch andere Dinge beachten, wie zum Beispiel das Recht am eigenen Bild. Wir haben ja hier am Anfang locker Selfies gemacht von uns allen. Darf ich das jetzt gleich hier veröffentlichen?
Ich glaube, bevor wir das jetzt weiter vertiefen, schlage ich einfach vor, dass wir das nächste Mal machen. Weil ich bin immer noch bei den Kosten hängen geblieben und glaube, ich will das echt nochmal nachrechnen, beziehungsweise mir das doch nochmal anschauen. Ich finde es schon ziemlich krass, wie teuer das alles werden kann.
Hätte ich doch nicht gesagt, dass Juristen nicht rechnen können.
Jetzt Juristen und Kalkulator.
Ja, jetzt willst du es nachrechnen.
Ja, ja,
ich zeig's dir nicht.
Aber das ist eine gute Idee. Ich glaube auch, dass das sonst den Rahmen hier sprengen würde. Na gut, dann machen wir eben beim nächsten Mal mit den Bild- und Markenrechten und der Panoramafreiheit weiter. Dann verabschieden wir uns jetzt bei unseren Zuhörern für heute und sagen auch nochmal vielen Dank fürs Dranbleiben.
Tschüss!